schönen guten Abend und vielen Dank für die Möglichkeit, auf Slav und Tatars zu reagieren. Ich habe ja meine Titel ist Politik der Zeit, Krim als Treffpunkt der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Zeit ist ein unterschätzter Faktor in der politischen Analyse. Die Politik der Zeit beschreibt mehr als nur den Anfang oder den Endpunkt eines Ereignisses, eines Prozesses oder Zyklus. Sie dreht sich um umstrittene Behauptungen der Vergangenheit, politische Agenten für die Gegen- oder Visionen für die Zukunft. Die Gegenwart befasst sich simultan mit der Vergangenheit und schaut in die Zukunft. Die Gegenwart schreibt die Geschichte um, selektiver Prozess durch und legitimisiert dadurch Nation-Building-Prozesse. Verschiedene Aspekte der Zeitlichkeit, Strukturen und das Verständnis der Welt um uns herum. Wir sind bewusst uns von Begriffen wie Timing, Dauer, Tempo, Beschleunigung und wir differenzieren zwischen schneller versus gradueller, kurz versus kurzfristiger Änderung. Meine eigene Disziplin, politische Wissenschaft, spricht von einer Fahrtermächtigkeit. Das Konzept, das postuliert, dass die Reihenfolge von Ereignissen langfristig wichtiger wird, versucht zu entflechten, die kausalen Zusammenhänge von Erbschaften, versucht zu verstehen, die Konsequenzen bestehender Sequenzierung von Politiken, guckt sich an sogenannte kritische Augenblicke, Weichenstellung gibt es die Daten, die dann regelmäßig dann dazu zusammengesammelt werden. Es gibt verschiedene Parallelen zu den täglichen Referenzpunkten zeitlich gesehen. Zeit primär scheint als ein Instrument sein zur Kontextualisierung, zur Vergleich und zur Unterstützung, nicht so sehr als Untersuchung zentraler Gegenstände der Untersuchung. Was sind die Vergangenheiten, die sich die Vergangenheit in die Zukunft und die Gegenwart einschreibt? Die meine Diskussion dieser Fragen beginnt mit einem Raum und einem Thema, das prominent dargestellt ist bei Slav und Tatar. Der Raum ist die Insel, die Halbinsel Krim und Krim und Thema ist die Beziehung zwischen dem Selbst und dem Anderen. Die werden verwendet als Rahmen für die Schaffung von Unterschiede und damit Selbstidentifizierung schaffen. Die Kategorien selbst sind im Fluss. Das andere kann zu einem bestimmten Punkt als ein Zentralteil der Definition des Selbst an einem späteren Zeitpunkt werden. Krim ist ein interessantes Beispiel für die Konstruktion von Identitäten basierend auf einer weiten Facette von parallelen, überlappenden und bestrittenen Erinnerungen und inspiriert durch die Lage, durch die Landschaften, durch die Population, durch Karten, Toponomie, Reiseberichte transformiert. Der Rahmen reicht weiter zurück als die 100 Jahre Gegenwart. Die Grenzen der Krim als kultureller Raum sind schwer zu ziehen. Die Geschichte ist kontinuierlich umgeschrieben worden. Russische und sowjetische Geschichte sind sicherlich dominant, aber sind auch herausgefordert worden durch die Krim-Tataren und durch den ukrainischen Staat unter anderem. Als das Russische Reich sich südwärts ausbreitete, 18. Jahrhundert, Krim und die Tataren und die Ottomanen waren als etwas Exotisches betrachtet worden, aber Ende des 19. Jahrhunderts war das schon eingenommen worden als integraler Teil der Sowjetunion. Oder des Reichs. Während der sowjetischen Periode wurde es redefiniert als wichtiger Teil der Sowjetunion, des Selbst sozusagen. In der post-sowjetischen Periode seit 1991 hat es eine ambivalente Position eingenommen zwischen dem neuen anderen, also der unabhängigen Ukraine, und dem Selbst, also der russischen nationalen Nationalität. Im 2015, in einem Moment des politischen Umbruchs in der Ukraine, hat diese Ambivalenz dann kippen lassen, starke Wiederaufleben der Idee von Krim als definiertes Element von Russland als sich selbst. Während der Annexion war Krim nicht etwas anderes, sondern es war etwas anderes, das Gleiche, es war das Selbst, es war das Russische, aber woanders verortet. Es gibt bestimmte Momente, wenn die Zeitlichkeit komprimiert wird und die Vergangenheit und die Gegenwart und die Zukunft mehr zusammengeschaut werden als normalerweise. Diese Momente sind meistens Momente nationaler und internationaler Krise. Die Okkupation und Annexion von der Krim durch Russland 2014 ist einer solchen Momente, charakterisiert durch die enge Zusammenschau von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Momenten dieser Art stören die Logik der Gegenwart. Phänomene, die früher in die Vergangenheit verortet wurden, können wieder aufwehen, wie zum Beispiel die Kraft des Nationalismus oder die Brüchigkeit internationalen Rechts. Den Moment, der als Fenster wird zu verschiedenen Schichten, temporalen Schichten für politische Forderungen identifiziert für unsere Analyse, erweitert sich dann der Zeithorizont, aber es ist dann auch das Risiko, dass dann die Komplexität in einem solchen Moment reduziert. Zum Beispiel die Definition des Selbst und des Anderen, die sich über die Zeit entwickeln, gibt es keine universelle Wahrnehmung der Zeit für sich selbst. Zeit ist inhärent politisch. Welche historischen Ereignisse werden betrachtet als wichtig für eine historische Narrative? Das ist, wird entschieden durch Filtern und Selektieren. Dieser Prozess kommt mit Zielgerichtetheit und Subjektivität. In diesen temporalen Hierarchien sind historische Ereignisse Abkürzungen und Brillen für größere Prozesse, zum Beispiel den Bau einer staatlichen oder nationalen Identität. Im Fall der Krim gibt es zumindest drei nationale temporale Perspektiven, die sich überlappen. Russland priorisierte die kaiserliche Eroberung von Krim 1731, die Schlachten um Sewastopol im Krimkrieg oder die illegale unrechtmäßige Übergang der Krim an die ukrainische Sowjetunion 1954 und der Zusammenbruch der Sowjetunion von 1931, die Krim als eine Region in einem Nachbarstaat machte. Die Krim-Tatare sehen das mit einem dramatischen Ereignis, deren Deportation 1944 und dann der Rückkehr 1980, die ukrainische Staatsperspektive, die konzentriert sich dann auf 1954 als pragmatische und legitime Grenzveränderung und als späte Anerkennung für einen unabhängigen ukrainischen Staat. Jede Erzählung unterstreicht verschiedene Elemente der krimschen Historie. Die russische nationalistische Version schützt die Kontinuität der russischen Krim sozusagen von der Zeit der Katharina der Großen bis heute, ignorieren natürlich die krimsche Vergangenheit als Katarnat zum Beispiel. Die Deportation der Krim-Tataren unter Stalin ist dann auch nicht sozusagen der Vorstellungskraft der Russen drin. Und der Übergang der Krim sozusagen an die Sowjetrepublik Ukraine wird auch nicht als legitim betrachtet werden. Krim ist sozusagen in die russische Version der nationalen Glorie wieder eingebunden worden sozusagen. Krim ist heute alles nur nicht das andere in der russischen Vorstellung. Das geglättete Identitätsprojekt wurde von den russischen Eliten in Moskau noch viel mehr vorangetrieben als bei den Leuten in der Krim. Es wird natürlich alles ausgeblendet, auch die krimische Realität, einschließlich Komplexität der vergangenen ethnischen Zusammensetzung der Topografie und so weiter. Der Mythos von der Krim als russischer Vorstand beginnt eigentlich durch die Kaiserin Katharina der Zweiten in 1787. Katharina reiste mit Josef dem Zweiten und anderen Grafen und Gesandten dorthin und denen wurden vorenthalten sämtliche Evidenz von Unordnung. Grigor Potemkin hatte eine geschickte Inszenierung gemacht hier. Es gab ja die Potemkinschen Dörfer und man hatte das Gefühl, dass man da einfach nur treue Tataren hätte, die zufrieden sind. Zeitgenossen interpretierten die Tour als eine Demonstration der Grandeur des russischen Reiches, aber es war auch der Beginn der russischen Romanze sozusagen mit der Krim, dieser Juwele der Krone. Im 19. Jahrhundert war es dann diese Tradition fortgeschrieben, also als krimsche Riviera zum Beispiel Und in der sowjetischen Ideologie und in der allgemeinen Vorstellung war die Krim proletarisiert als Reiseziel der Arbeiterklasse, symbolisiert durch diese krimschen Pioniercamps und die Sanatorien, wo die sowjetische Union sozusagen im Ferien war und die sowjetischen Eliten ihren Ruhestand genossen hier. Das kollabierte natürlich 1981. Krim war dann außerhalb der Russischen Föderation eine Verlagerungsschockwelle, die mächtig in den russischen politischen Eliten und der russischen Gesellschaft insgesamt Widerhall fand hier. Interessant ist, dass das bewahrt wurde auch später. Es gab ja parallele russische und hellenistische Namen, wurden fortgesetzt, zum Beispiel Semerofopol und Sevastopol sind ja byzantinisch-griechisch und Übersetzungen der Krim-Tataren-Namen wurden zwar eingeführt, aber die öffentliche Vorstellung hat das niemals ersetzen können. Ja, es gibt ja den nigerischen Autor Chimamanda Adichie, der gesagt hat, es gibt nicht eine einzige Geschichte, es gibt auch nicht eine einzige Geschichte der Krim. Es ist also auch in diesem Fall anerkannt, dass man eine Multiethnizität hat in Krim, eine kollektive Identifikation der großen ethnischen Gruppen in der Krim, die Landschaft, die Lage, die natürliche Schönheit, eine gemeinsame Forschung von einer Region bietet reichlich Stoff für gegensätzliche Forderungen hier. Umfragen unter der krimschen Bevölkerung und der politischen Innen hat immer wieder die Relevanz der Selbstidentifizierung als Krim sozusagen gezeigt. Und Multiethnizität ist am meisten unterstrichen worden als Charakteristikum der Region. Nach einem Zensus von 2001 waren nur sagen wir, unter 60% der Krim-Leute Russen, 24% Ukrainer und 12% Krim-Tataren. Die Zahlen haben sich seit der Annexion durch Russland im letzten Jahr ein bisschen verändert. Wie Benedikt Andersen das in seinem Buch Imaginierte Communities beschrieben hat, ist der Zensus natürlich ein wunderbares Werkzeug der Identitätskonstruktion. Im Fall der Krim suggeriert dieser Zensus klare Unterschiede zwischen den Ethnien, aber das sind meistens nur ethnische Russen oder ethnische Ukrainer. Das gleiche gilt für die Ukraine, wo 7.000 bis 8.000, im Osten der Ukraine, wo 7.000 bis 8.000 Menschen schon gestorben sind und 2,5 Millionen vertrieben worden sind. Man könnte jetzt die Ukraine als ein Land beschreiben, das unterteilt ist ethnisch, aber das stimmt nicht. Die Annexion von Krim hat auch unterstützt die Forderung Russlands, dass das immer schon die Krim russisch war. Das ist natürlich hier in einer Krise etwas Schwieriges. Ein prominentes Beispiel gemeinsamer regionaler Geschichtserstellung ist ausreichend, um zu erläutern, dass Krim ein multiethnischer kultureller Raum ist. Es gibt ja Legenden, die erzählt werden, zum Beispiel Felsenformationen im Süden der Krim, zum Beispiel über den Ayudak, das ist der Berg sozusagen. Die Tataren erzählen, dass das Allah jemand geschickt hat, um die unrechtmäßigen Bewohner zu vertreiben. Als es zu lange dauert, hat Allah ihn gestraft und dann wurde dieser Mensch dann zu einem Gesteinsbär. Oder es gab eine andere Geschichte, wo ein Bär mit einem Mädchen sich in ein Mädchen verliebt hat und dann ist das Mädchen abgehauen mit dem Boot und dann hat der Bär sozusagen das Meer leer getrunken und ist dabei sozusagen zu Stein geworden hier. Und selbst eine dominante Perspektive kann unintentionale Komponenten haben. Der Sergei Puschkin zum Beispiel, der war nur ein paar Wochen auf der Krim in Richtung Kaukasus, aber die Arbeiten sind eine mächtige Referenz für Russland und die russische Literatur. In seinem Poem Tavrida bezieht er sich auf die glücklichste Minute in seinem Leben in der Krim. Er beschwört herauf ein wunderschönes Land. Und für ihn ist, für Puschkin ist Krim russisches Land. Das ist ein pikturierter, die Krim ist ein piktoresker Hintergrund für seine Lyrik. Und die hat dominiert die russische Vorstellung davon. Eine berühmte Gedicht von Puschkin gedenkt einem legendären Brunnen im Khanspalast hier. Und der hat dann Stalins Zerstörungen überlebt. Wahrscheinlich, weil Stalin dieses Gedicht von Puschkin mochte. Das Gedicht erzählt die Geschichte eines Khans, der eine polnische Christin in den Palast gebracht hat, und eine eifersüchtige Frau hat diese Frau dann umgebracht, und der Khan hat dann einen Brunnen bauen lassen, der dann sozusagen ewig weint quasi. Und das ist dann natürlich, es gibt hier Referenzen zur krimäischen Vergangenheit hier. Krim ist eine multiethnische Region, vereint inhärente Konfliktpotenziale mit Konfliktpräventionspotenzial. Dieser Widerspruch illustriert sich durch die Unterschiede zwischen den politischen Ereignissen in der Krim 1990 und 2014. Vom Zerfall der USSR 1981 bis 2014 wurde Krim als ein seltenes Beispiel von Nichtkonflikt unter dem Cluster der post-sowjetischen Territorialkonflikten gesehen. Das Potenzial für Konflikt in den 1990er ging um diesen unklaren Status in dem neuen unabhängigen ukrainischen Staat, post-sowjetische Beziehungen zum ehemaligen Moskau und insbesondere die Unsicherheit bezüglich der Flottenbasis in Sevastopol und die Spannungen zwischen den kulturellen und politisch dominanten ethnischen Russen und den Krim-Tataren, die aus ihrer Deportation zurück zur Krim kamen. Selbst in der westlichen Wahrnehmung und im Wenigen ist die Wahrscheinlichkeit eines gewalttätigen Auseinanders sichtbar geworden. Es gab dann, woanders gibt es dann sicherlich bei dem Institutionsschaffen einen langfristigen Prozess des Feilschens unter den Eliten hier. Hier war das anders. Russlands erste Politik unter Präsident Rutschmann war es, den Nationalismus niedrig zu halten und gute bilaterale Beziehungen zwischen der Ukraine zu unterhalten. Ende 2013 hat sich die russische Politik unter Präsident Putin dann erneuert, im Sinne von unserer Mobilisierung desselben Nationalismus, den Jelzin versuchte zu unterdrücken. Dann kam die Annexion. Und dann hat Putin diese Integration in den Westen sozusagen unterbunden. Die nationalen politischen Bedingungen in der Ukraine, der Maidan-Protest und das Regimewechsel und der Proveste-Einschlag der ukrainische Gewand war der Auslöser für Putin, hier eben den Nationalismus zu instrumentalisieren. Und jetzt möchte ich zum Schluss kommen. Konzentration auf einen besonderen Raum, Krim, und einen bestimmten Moment, die Annektierung durch Russland 2014, erlaubt uns zu ermöglichen, verschiedene zeitliche Perspektiven gleichzeitig zu denken und damit statische Klassifikationen von selbst und anderen zu hinterfragen und die Linearität von nationalen Vorstellungen von Kultur, Geschichte und Politik. Für einen bestimmten Moment jedenfalls wird die Politik kristallisiert in irgendwas Greifbares, aber das Risiko, eine ähnlich irreführende lineare Schilderung aufzuoktroyieren, ist auch sehr hoch.